Hi ihr Lieben, am Ende dieser Folge hört ihr heute die aktuelle Hörerin des Monats Mitzi, also gerne bis ganz zum Schluss durchhören, dann erfährt ihr ein bisschen etwas über sie. Ich habe Mitzi vor kurzem bei einem 20-HörerInnen großen Ausflug ins KZ Mauthausen und Gusen kennengelernt. Super sympathisch war sie und hat mir sehr liebe Worte zu Erklär mir die Welt gesagt. Also an dieser Stelle nochmal danke Mitzi fürs Dabeisein und ganz liebe Grüße. Danke auch an Josef und Uli. Die beiden haben in der Vorwoche begonnen, den Podcast auf erklärmir.at/support zu unterstützen. Wenn ihr uns bei unserer Mission unterstützen und helfen möchtet, dass mehr Menschen die Welt besser verstehen, helft mit auf erklärmir.at/support. Was für diese Folge noch wichtig zu wissen ist, wir haben sie im Sommer 2024 aufgenommen am Forum Alpbach in Tirol. Es ist aber leider ein zeitloses Thema und heute noch genauso aktuell und wichtig wie vor einem Jahr. Die Erklär mir die Welt-Folgen sind sowieso großteils zeitlos und man kann sie 5 Jahre später auch noch hören und sind kaum gealtert. Aber der guten Ordnung halber sei das dazu gesagt. Heute geht es darum, wie man Vorurteile und Konflikte zwischen Muslimen und Juden abbaut und vielleicht lösen wir nebenbei auch noch den Nahost-Konflikt. Und das versuchen wir gemeinsam mit Ilja Sichrowski. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier mit dir sprechen zu dürfen.
Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ich bin der Ilja Sichrowski, ich bin 41, ich bin in Berlin geboren und in Wien mehr oder weniger aufgewachsen. Meine Familie ist aus ganz Europa zusammengewürfelt, vor allem aus Deutschland und Österreich. Wir haben eine jüdische Tradition in der Familie, die wir ziemlich lange zurückverfolgen können. Deshalb auch eine sehr internationale Komponente zur Familiengeschichte, weil wir halt aufgrund unseres Jüdischseins ziemlich viel herumgekommen sind. Teilweise freiwillig, teilweise unfreiwillig.
Und wie kommst du jetzt ausgehend von dieser jüdischen Tradition dazu, dich mit dem Thema Juden, Muslime zu beschäftigen? Gibt ja lustigere Dinge, die man mit dem Leben machen kann.
Also ich glaube, dass es schon viel mit der Art und Weise zu tun gehabt hat, wie ich aufgewachsen bin. Und der Erkenntnis, dass ich eigentlich bis in die späte Jugend nie Kontakt zu Muslimen hatte. Und keine wirklich nennenswerten muslimischen Freundschaften oder Freundschaften zu Muslimen in Österreich und Wien hatte. In unserem Alter war das noch so, dass wenn man nicht jemanden in der gleichen Klasse gehabt hat oder in der gleichen Schule oder aus Zufall im Freundeskreis hatte, gab es diesen Kontakt einfach nicht zum Gegenüber. Man hat aber im Gegenzug dazu die ganze Zeit Informationen über den anderen erhalten. Das war auch alles noch in einer Zeit, wo wir den 0815-Bösewicht in jedem Actionfilm als Muslimen identifiziert haben und wir so mit Informationen vollgefüllt wurden über den anderen, dass sich notgedrungen ein Bild etabliert hat und gesetzt hat bei einem.
Mhm. Und ich, was für ein Bild war das?
Das war immer negativ, weil es halt ohne den anderen zustande gekommen ist. Man hat sich dieses Bild aufgrund von Sekundärinformationen, also von Informationen, die man vom Hörensagen bekommen hat, zusammengebaut und nie im Gespräch mit dem anderen. Und ich habe dann persönlich das Glück gehabt, auf einer internationalen Studentenkonferenz für die Universität Wien unterwegs zu sein und mir dann 3 sehr muslimisch aussehende Personen im Hotelflur entgegengekommen sind und gemeint haben: Entschuldige, dass wir dich stören. Wir haben herausgefunden, du bist Jude. Und das war schon mal ein Moment, wo ich nicht positiv reagiert habe, sondern eigentlich sehr ängstlich reagiert habe auf diese erste Interaktion und mir das auch erst im Nachhinein überlegen musste, warum ich so ängstlich reagiert habe. Und der zweite Satz war dann: Hallo, ich bin der Mustafa, du bist der erste Jude, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Hast du nicht Lust, auf einen Kaffee zu gehen? Und er, die Person, diese Wärme und Menschlichkeit, die der Mustafa einfach als leibernder Haberer mitgebracht hat, hat mich so gepackt und gefasst, weil es halt so ein Unterschied war zu dem, was mir immer erzählt wurde, wie diese Menschen denn sind und was diese Menschen denn alles so über mich denken und welche Gefahren denn von diesen Menschen ausgehen. Und im Gespräch mit Mustafa haben wir gemerkt, dass wir so ähnlich sind in unseren Werten, in dem, was uns bewegt, und haben aus diesem ersten Gespräch eine Freundschaft entstehen lassen, die uns wirklich grundlegend verändert hat über die Wochen und Monate, wo das dann seinen Lauf genommen hat.
Inwiefern verändert?
Man beginnt wirklich in Frage zu stellen, wie das eigene Weltbild zustande gekommen ist. Wenn man in einer Sache, die so front and center, also so permanent im eigenen Leben vorkommt, wie der Islam oder die Rolle von Muslimen, was als Jude vor allem auch durch den Konflikt im Nahen Osten passiert, dann muss man sich natürlich schon irgendwann einmal fragen, wie ist das mit anderen Dingen in meinem Leben? Wo beziehe ich Informationen über andere Dinge in meinem Leben? Und wie überzeugt bin ich von Dingen in meinem Leben, wo ich absolut der Meinung bin zu wissen, was sich tut, wie sich's spielt und wer da beteiligt ist, um dann herauszufinden, dass ich nicht nur ein wenig Ahnung habe, sondern gar keine Ahnung habe, wie eigentlich die Lebensrealität von jemand anderem aussieht. Mhm. Und das war eine spannende Entwicklung auf der religiösen Ebene, also einfach auf Identitätsebene, zu sehen, dass er als Muslime so viele Vorurteile hatte, mir gegenüber, die wir dann gemeinsam entkräftet haben. Und genauso auf meiner Seite, wie viel ich im Kopf herum habe schwirrt, wie viel mir im Kopf herum geschwirrt ist, was mit der Realität und mit ihm als Person nichts zu tun hatte. Mhm. Und das war schon ein bisschen schockierend, das Ausmaß des eigenen Unwissens zu begreifen.
Und um jetzt ein bisschen historisch-politischen Kontext zu geben, so die Bilder, die man hat, also durch den Nahostkonflikt, die Situation in Palästina, ist irgendwie die Muslime haben so das Gefühl, ihr nehmt uns unser Land weg, ihr seid Besatzer im Westjordanland, teilweise werden Siedlungen gebaut und Familien vertrieben, und umgekehrt die Juden in Israel haben das Gefühl, die Muslime, das sind die, vor denen wir uns fürchten müssen, weil die sprengen sich in die Luft oder lassen uns nicht in Frieden leben. Wir, geplagtes Volk, das unsere ganze Geschichte eigentlich immer davonlaufen musste. Jetzt haben wir einen Staat und da werden wir dann quasi von den meisten muslimischen Ländern in der Region irgendwie noch terrorisiert.
Ja, ich glaube, du hast so die Talking Points zusammengefasst, aber ich glaube, was man einfach verstehen muss, ist, dass das ein gewaltsamer Konflikt ist, der über mehr als 5 Jahrzehnte jetzt geht. Und man sich einfach vorstellen muss, wenn man sich jeden anderen Krieg auf der Welt angeschaut hat, der zwischen Staaten oder Völkern vorgefallen ist, wie viel Desinformation da über die andere Seite gesät wurde und wie viel Anliegen es auch der jeweils einen Seite war, falsche Informationen über die andere Seite zu präsentieren, und wie viel falsche Informationen einfach passiert sind, wie viel dann im Volk einfach Informationen oder Gefühle oder Emotionen der anderen Seite gegenüber sich etabliert haben, die aus einer so langen Geschichte entstehen, wo man mit dem anderen in einem gewaltsamen Konflikt steht. Also man braucht, glaube ich, gar nicht immer so in die Details zu gehen, wie du das jetzt gemacht hast, sondern man muss sich manchmal einfach nur vor Augen führen, dass so viele Menschen verloren haben in diesem Konflikt, dass so viele Emotionen weitergegeben werden, die nicht unbedingt selbst erfahren wurden. Nicht alle von uns haben diesen Krieg am eigenen Leib erlebt, und trotzdem hat er uns alle in den letzten Jahrzehnten berührt, oft auch einfach aufgrund der emotionalen Reaktion oder so wie unsere Eltern darauf reagiert haben und so wie unsere Großeltern auf die Nachrichten reagiert haben. Und das hat dann uns beeinflusst, zu sehen, da ist immer dieselbe Seite dran schuld, dass die so reagieren. Da ist immer ein anderer dran schuld, dass wir diese Emotionen haben. Und das erzeugt Unwissen, und Unwissen erzeugt Angst, und Angst erzeugt Wut, und Wut erzeugt Hass, und im Endeffekt bist du irgendwann dann in der Gewalt. Und das lässt sich aber, glaube ich, so kompliziert es ist, auch wenn das vielleicht in irgendeiner Weise naiv klingt, schon auch auf ein Fehlen der Kommunikation runterbrechen, auf ein Fehlen des Miteinandersprechens und des Miteinander im Kontaktstehens.
Weil man dann beginnt, so wie du mit dem Mustafa, zu hinterfragen, stimmt das alles, was ich da von der Oma, vom Opa oder vom Fernsehsender gehört habe.
Ganz genau. Und weil man sich auch fragt, wie können wir uns diese Geschichte selbst bestimmen? Also wie schreiben wir dieses Buch weiter? Was ist unser Kapitel? Und es ist eben nicht immer gegeben, dass das dann so weitergehen muss. Oder was ich auch sehr wichtig fand in dieser Arbeit, was wir halt irgendwann realisiert haben, ist, dass du sehr wohl anderer Meinung sein kannst und den Menschen beibringen kannst, anderer Meinung zu sein zu Dingen wie dem Nahostkonflikt oder spezifischen Fragen im Nahostkonflikt, aber dann ihnen trotzdem noch zu verstehen gibst, dass es wichtig ist, gemeinsam Plastik im Mittelmeer zu bekämpfen. Oder dass es unglaublich wichtig ist, gemeinsam einen Rechtsruck in Europa zu verhindern. Und gegen rechtsradikale Tendenzen gemeinsam aufzutreten, weil sie uns beide betreffen, und für Demokratisierung und die Demokratie einzustehen, weil das die einzige Überlebenschance ist, die wir in Europa haben. Und das ist dann auch wieder, glaube ich, eine nicht übliche Herangehensweise, weil viele gerade in dem Konflikt und gerade bei diesen verhärteten Fronten der Meinung sind, wenn ich da anderer Meinung bin, dann ist das mein Feind. Dann ist das jemand, mit dem ich nicht auf einen Kaffee gehen kann oder mal über einen Kuchen diese Dinge ansprechen kann. Und das ist die Wahrheit, die wir nicht als wahr wahrgenommen haben. Das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, wir können das eigentlich mit den wenigen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, und das ist uns zu entscheiden, miteinander zu reden statt übereinander, beeinflussen und verändern. Und auch wenn das am Anfang in einem sehr kleinen Rahmen passiert, zu zweit, haben das gerade wir bewiesen, dann auch mit der Muslim Jewish Conference, dass halt auch aus zwei irgendwann einmal 2000 werden kann.
Erzähl uns diesen Weg von zwei zu 2000.
Ja, der Mustafa hat damals was ausgelöst bei mir. Für ihn war das natürlich eine andere Realität, weil er ist zurückgefahren nach Pakistan, wo jetzt die Idee einer jüdisch-muslimischen NGO nicht unbedingt karrierefördernd gewesen wäre, ich möchte es mal so ausdrücken.
Weil Pakistan sehr antisemitisch ist? Oder
weil einfach in Pakistan das Thema interreligiöser Dialog mit Juden nicht das Hauptproblem darstellt. Mhm. Im Kontext. Da gibt es einfach noch Dinge, die alarmierender zu beheben sind oder anzugehen sind in dieser Gesellschaft.
Und viele Vorurteile auch.
Und ja, natürlich aufgrund der Nicht-Existenz des anderen. Es gibt in Pakistan keine jüdische Community. Wiederum dieser Lauf vom Unwissen bis ins Vorurteil passiert, weil einfach kein Kontakt und keine Interaktion da ist. Mir ist es schon so gegangen, dass ich damals nach Österreich zurückgekommen bin und überzeugt davon war, dass das, was zwischen mir und dem Mustafa passiert ist, kein Einzelfall war. Und dass das nichts war, das eine Ausnahme dargestellt hat. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass man das multiplizieren kann, also dass man das wiederholen kann und dass man das auch vergrößern kann auf eine größere Gruppe an Menschen als nur zwei. Und wir haben uns damals auf einer internationalen Studentenkonferenz kennengelernt und haben dann einfach die Ressourcen, die wir hatten, genutzt. Das waren in dem Fall viele Studierende aus der ganzen Welt, wo eben viele davon jüdisch waren und viele davon muslimisch, und haben die zu einer ersten Konferenz vollkommen größenwahnsinnig nach Wien eingeladen, im alten HKH, in der Uni. Und haben aus Zufall dann eigentlich erst bemerkt, was wir da losgetreten haben. Weil schon allein bei der Namensfindung wir halt gesagt haben, ja, google mal Muslim Jewish Conference. Das kann ja nicht frei sein. Also es gibt ja nicht, dass Muslim Jewish Conference noch übrig ist. In dieser Konstellation. Ja. Nichts. Wir haben mittlerweile übrigens nicht nur Muslim Jewish Conference, das uns gehört als Webseite, sondern auch viele andere Projekte noch, wo wir das Muslim Jewish besetzen konnten, weil vor 15 Jahren, als wir da 2010 angefangen haben, wirklich nicht viel passiert ist. Und schon gar nicht international. Wenn was passiert ist, und das haben wir natürlich sehr geschätzt, dann waren das Initiativen in einer Schule oder in einer Kleinstadt oder in einem Bezirk oder in einer Region. Aber dass mal jemand aus Indonesien nach Europa fliegen kann und dort jemanden aus Argentinien treffen kann und mit dem 7 Tage lang sich hinsetzen kann und wirklich ohne Zurufe von außen und ohne Versuche von außen, das irgendwie zu beeinflussen, sich ihre Geschichte selbst schreiben können miteinander. Und das hat in Wien mit 45 Personen damals fantastisch funktioniert. Und wir haben dann gemerkt, dass die Nachfrage sehr viel größer ist als das, was wir damals zu bieten hatten. Und haben sehr schnell die zweite Konferenz ein Jahr darauf organisiert und haben auch anhand der internationalen politischen Reaktion gemerkt, dass da ein Bedarf ist, sowas zu unterstützen. Also wir haben halt auch viel Glück gehabt mit internationalen Politikern, die uns dann sehr früh schon unterstützt haben, wo ich mich auch gefragt habe, warum. Weil man ja normalerweise auch als etablierter Politiker nicht das Risiko eingeht, eine Organisation oder eine Initiative in so frühen Kinderschuhen schon zu unterstützen.
Bei so einem heißen Eisen.
Bei so einem heißen Thema. Und das war dann wirklich für uns zu sehen, dass einerseits Harvard als Grundlage natürlich geholfen hat, dass das dort entstanden ist, zumindest von der Idee her. Und dann wirklich der Mangel an Alternativoptionen uns diese Unterstützung gesichert hat. Die zwar dann leider nicht in finanzielle Unterstützung umgemünzt wurde, aber zumindest mal eine Existenzberechtigung da war.
Und jetzt diese 45 Leute in Wien im alten AKH. Was machen die eine Woche lang? Gehen die gemeinsam in den Prater oder, oder was habt ihr da gemacht?
Beim Hochschaubahnfahren kommen die Leute zusammen. wir haben die Methodologie, also wir haben das Programm, das wir auf diesen Konferenzen dann in den Folgejahren durchgezogen haben, auch erst entwickeln müssen. Und das war, glaube ich, das Schwierigste an diesem ganzen Prozess, weil wir halt die ersten Jahre nur durch Fehler gelernt haben. Und das auch dementsprechend chaotisch war. Wir haben uns aber auch nicht zu viel vorgenommen in den ersten Jahren. Also 2010 war das gesetzte Ziel der Konferenz, eine gemeinsame Deklaration zu schreiben. Also ob wir es schaffen, uns eine Woche lang hinzusetzen und uns auf einen Text zu einigen. Und die Themen waren jetzt auch nicht zu kontrovers. Die Themen waren die Rolle der Medien im internationalen und interreligiösen Dialog und die Rolle von Education, also die Rolle der Bildung. Und da haben wir es geschafft, Menschen aus ganz verschiedenen Ecken dazu zu bringen, am Schluss dieser Konferenz einer Meinung zu sein. Das war aber eher die einfachere Methode. Wir haben dann über die Jahre schon eine ganz gezielte Methodologie entwickelt, ein ganz gezieltes Programm entwickelt, das darauf abgezielt hat, Menschen, die noch nie miteinander in Kommunikation gestanden sind, die noch nie miteinander geredet haben, so weit zu bringen, dass sie am Ende dieser gemeinsamen Erfahrung im besten Fall ein Projekt zusammen entwickeln. Also nicht nur, Entschuldigung, zu sagen, ich höre dich und ich sehe dich und ich verstehe dich, sondern zu sagen, wie können wir uns gemeinsam koordinieren, wie können wir uns helfen in dieser Arbeit und wie können wir dann am Schluss was entstehen lassen, was auch etwas verändert. Ganz konkret haben wir da begonnen, wir hatten meistens eine Woche Zeit. Am Anfang haben wir begonnen, mit Stereotypen abzubauen.
Als kurze Zwischenfrage, kommen da nicht ohnehin schon sehr offene Leute oder wenn ich jetzt ein sehr vorurteilserfüllter Mensch bin, fahre ich dann auf so eine Konferenz?
Wir hatten damals die Erkenntnis, dass auch die gemäßigten Stimmen radikal waren. Also auch die, die gedacht haben, sie sind eh offen, sind mit einem Rucksack an Vorurteilen gekommen, der so problematisch war, dass es mehr als genug Bedarf gab. Und dazu kam auch, dass viele dieser Studierenden nicht zur Konferenz gekommen sind, um jetzt mit dem Gegenüber Frieden zu arbeiten, sondern die sind gekommen, weil sie mal nach Paris wollten oder nach Sarajevo für eine Woche. Und weil wir die Kosten komplett übernommen haben für die Teilnehmenden, weil wir ihnen Schengen-Visas organisiert haben, wo wir auch dafür gebürgt haben. Das heißt, wir hatten Teilnehmer aus Afghanistan, aus Pakistan, aus Afrika, aus Teilen der Welt, wo du halt schwer einfach mal Urlaub in Europa machen kannst. Und viele dieser Teilnehmer haben nach der Konferenz oder vor der Konferenz die Situation genutzt und haben sich mal Europa angeschaut. Also das waren sicher auch Tricks, mit denen wir die Leute dazu gebracht haben, mal in die erste Gesprächsrunde einzutreten. Und dann hat die Dynamik das Restliche getan. Also wir hatten oft das Gefühl, ob wir nicht vielleicht zu unproblematische Stimmen bringen und haben dann sehr oft die Erkenntnis gehabt, dass wir wirklich ein Problem haben und zwar alle miteinander. Das ist in manchen Situationen extremer als in anderen, aber selbst in den Situationen, wo wir es jetzt nicht so schlimm sehen, ist es massivst, weil einfach nie miteinander geredet wurde. Da kommen Menschen zusammen, die 25 sind, die 30 sind, die 18 sind und niemals in ihrem ganzen Leben ein Gespräch hatten mit der anderen Seite. Das heißt, alles, was sie über den anderen zu wissen glauben, ist selbst kreiert.
Ja. Fallen mir eigentlich noch viele Menschen ein, die, ich glaube auch viele Menschen in Österreich aufgewachsen sind, obwohl wir, also nicht 15% Muslime haben noch nie mit Muslimen geredet. Ja, also anderes Thema.
Und dasselbe auch in der jüdischen Gemeinde. Also es gibt ja auch in Österreich die Debatte, dass der Antisemitismus zum Teil deshalb so groß ist, weil halt die Interaktion fehlt. Oder anders gesagt, dass man Antisemitismus sehr wirksam bekämpfen kann im direkten Austausch mit der Gruppe. Dass zum Beispiel Juden in Schulen gehen und Fragen beantworten. Oder im besten Fall sogar Juden und Muslime gemeinsam in Schulen gehen. Gemeinsam Fragen beantworten.
Ja. Also ihr bringt da eher offene Leute hin, aber lockt es auch mit einem schönen Package, dass ihr da die Kosten übernehmt, auch ein Publikum, das jetzt nicht unbedingt nur die Welt retten möchte übermorgen.
Ja, und wir hatten auch die Extrembeispiele, die anderen Extreme, dass Leute gekommen sind, nicht für Dialog, sondern um ihre Message zu bringen, die also überzeugte Vertreter der radikalen Position aus beiden Lagern waren und sich ganz bewusst deshalb angemeldet haben, um dann dort diese Radikalität auch auszuleben oder ihre Message kundzutun. Und wir sind deshalb auch so stolz auf das, was wir geleistet haben, weil wir es auch mit denen geschafft haben, dass sie nach einer Woche weinend im Konzentrationslager gestanden sind und mich böse angeschaut haben und gesagt haben, mit einem Lächeln im Gesicht, ich bin verwirrt. Ja, eins habt ihr geschafft, ich bin verwirrt.
Okay, wow. Nehmen wir uns ein paar Schritte mit zurück. Nur zur Veranschaulichung, was wären so radikale Positionen jetzt auf jüdischer oder muslimischer Seite?
Ich tue mir da deshalb so schwer, die zu benennen, weil ich sie nicht anfeuern will und weil ich ihnen kein Öl ins Feuer gießen möchte, das sie brauchen, um zu bestehen und zu überleben. Ich tue mir da deshalb immer schwer, weil ich einfach keine Munition liefern möchte für die, die sich das dann rausfischen. Es gibt sowohl im gesellschaftlichen Bereich, also wie lebe ich in meiner Familie, ganz massive Vorurteile gegenübereinander und auch radikale Positionen darüber, ob das mit Menschenrechten einhergeht, wie das in einer freien Gesellschaft zu laufen hat und ob das vereinbar ist. Da gibt es gegenübereinander ganz starke Vorurteile, das geht auch in die Religionsausübung hinein, dass da radikale Positionen bestehen. Und das geht dann vor allem in die politischen Positionen hinein, wo eben auch der Nahostkonflikt mitspielt, wo dann bestimmte jüdische und bestimmte muslimische Gemeinden oder Individuen oder Gruppierungen sich aktiv in den Konflikt einmischen und die eine oder andere Seite unterstützen. Und das ist deshalb auch spannend, weil du das sagst, weil wir, glaube ich, nie den Anspruch hatten, diesen Konflikt in irgendeiner Weise lösend zu beeinflussen. Ich persönlich, und das möchte ich den Konflikt jetzt nicht mindern oder kleinreden, aber mir ist das immer ein bisschen vorgekommen wie zwei Seiten, die ein Problem miteinander haben und dann die Fans, die in der Fankurve stehen und gröhlend ihre Fahnen schwenken, Bierkübeln und Gläser hineinwerfen und sich halt aufführen, wie wenn es das letzte Match wäre. Und ich mir oft gedacht habe, ob nicht die Intensität der Auseinandersetzung zwischen den zwei Seiten ein wenig gemindert werden könnte, wenn man diesen Anfeuerungscharakter des eigenen Teams und der eigenen Seite und diesen Mechanismus immer meinen eigenen Vertreter in dem Fall zu unterstützen, ein bisschen abflauen lassen kann und denen wirklich mal die Möglichkeit gibt, ihre Probleme miteinander selber auszumachen, ohne dass jemand aus Kanada und aus Frankreich und aus dem Sudan und aus Österreich da quer reinschreit und ihnen entweder erzählt, wie es denn am besten zu laufen hat, oder die andere Seite niederschreit, die sich daran beteiligt.
Also es beginnt quasi damit, indem man, um jetzt im Fußballbit zu bleiben, den Austrianer aus der Fankurve holt und den Rapidler, und dann sind die mal nicht in der üblichen Gruppe, und dann schauen wir mal, was passiert.
Ja, man lässt die zwei Teams einmal ihr Spiel alleine austragen und lässt vielleicht den Austrianer und den Rapidler mal gemeinsam auf ein gratis alkoholfreies Bier gehen. Und bei einem gemeinsamen...
Sagt ihnen aber nicht, dass es alkoholfrei ist.
Zumindest dem Austrianer und dem Rapidler nicht, genau. Und gibt ihnen ein paar belegte Brote und versucht sie dazu zu bringen, etwas länger in dem Raum zu bleiben, als sie das vielleicht ursprünglich vorhatten. Mhm. Und wenn sie dann eh schon das Brot gemeinsam genießen, dann könnten sie eigentlich auch mal über die Schönheit von Fußball im Allgemeinen reden und nicht nur darüber, wie sehr sie violett und grün-weiß nicht ausstehen können.
Ja. Du, und weil du jetzt erzählst, dass dieser eher radikale Vertreter, der jetzt nicht gekommen ist, um groß Dialog zu schaffen, sondern eher um seine eigene Meinung oder Position zu bewerben, der dann nach einer Woche im KZ ist und weint. Da war ja dann, da sind ein paar Jahre vergangen schon und da war euer Programm schon...
Das war eine Woche. Also dieser Prozess hat eine Woche gedauert.
Ja, aber ich
meine... Aber das Programm hat schon... Ja, genau. Also die Idee, wie wir es konzipieren, hat da schon Erfahrung gehabt. Da haben wir es schon getestet gehabt und gewusst, dass das, was wir machen, funktioniert.
Mhm. Und führ uns mal durch, wie schaut dann so eine Woche dann aus?
Es gibt bestimmte Konzepte, mit denen wir uns gespielt haben. Und es geht vor allem um drei Hauptsäulen. Und im Englischen ist das Trust Building, Skill Building und Coalition Building. Also das Trust Building ist der Aufbau von Vertrauen gegenüber einander. Und der Anfang, der gesamte Anfang der Konferenz war darauf konzipiert und ausgelegt, dass die Menschen beginnen, einander zu vertrauen und beginnen, gemeinsam eine Sprache zu entwickeln. Ich kann dann noch kurz ein bisschen konkreter erzählen, wie das dann abgelaufen ist. Und dann eben zusammen Fähigkeiten zu entwickeln, Skills zu bilden, die nicht immer unbedingt mit den zwei Seiten oder irgendeinem Konflikt zu tun haben mussten. Da ging es auch mal um die Bekämpfung von Plastik im Mittelmeer, die effiziente oder andere Expertisen und um dann am Schluss wirklich es zu schaffen, eine Koalition zu bauen. Also eine Gemeinschaft zu bauen auf einem gemeinsamen Nenner, die sich kontinuierlich miteinander vernetzt, austauscht und einem gemeinsamen Ziel nachgeht. Und wir haben das sehr brutal begonnen. Wir haben das am ersten Tag damit begonnen, dass wir, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dass wir die zwei Seiten so getrennt haben, dass sie sich mal auf der jüdischen und auf der muslimischen Seite zusammengesetzt haben, was ja eh schon eine komische Erfahrung für die Teilnehmer war. Jetzt kommen sie an auf eine muslimisch-jüdische Konferenz und das allererste, was wir ihnen sagen, ist so, bitte alle Muslime nach links und alle Juden nach rechts. Und sie dann aufgefordert haben, sich hinzusetzen und auf großen Packpapiers in kleineren Gruppen Vorteile aufzuschreiben, von denen sie meinen, dass sie andere über sie haben. Mhm. Und das hat darin geendet, dass du eine Präsentationsrunde hattest, wo vier Gruppen von jüdischen Teilnehmern dort gesessen sind und die schlimmsten Vorurteile vorgelesen haben, die du dir auch nur vorstellen kannst gegenüber der jüdischen Seite. Und hysterische Lachkrämpfe als Reaktion darauf hatten, weil teilweise, weil sie es selber so lustig fanden. Genauso auf der muslimischen Seite, als die dann präsentiert haben, die Emotionen so überdreht positiv waren im Raum.
Weil es absurd ist.
Weil jeder Einzelne sich irgendwo erwischt dabei, irgendwas auf der Liste vom anderen wiederzuerkennen. Mhm. Man erwischt sich einfach dabei zu sagen, ja, ja, das denke ich einfach. Jedes Mal, wenn es passiert. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Aber es passiert mir. Und das in einer Art und Weise zu akzeptieren, dass wir alle aus 60 Ländern hierher zusammengekommen sind und wir alle ein Problem haben und deshalb sind wir hier und jetzt fangen wir halt mal an, war eine unglaublich entwaffnende Art und Weise, damit umzugehen. Und hat die Leute auch wirklich dazu gebracht, diese ganzen Erstberührungsängste einfach mal komplett über Bord zu werfen. Wir haben diesen Trick dann weitergeführt in der Folge gleich danach und haben immer noch die zwei Gruppen geteilt gelassen, auch am zweiten Tag, wo die Leute auch immer noch so sind, so, was soll das? Und haben einen intrareligiösen Dialog angefangen, wo Teilnehmer dann recht schnell realisiert haben, dass sie manchmal mit den Religiösen der anderen Seite eigentlich viel mehr gemeinsam haben, als mit den Säkularen der eigenen Seite. Also sehr religiöse Menschen sind draufgekommen, dass sie mit anderen sehr religiösen Menschen eigentlich viel mehr gemeinsam haben, auch wenn die von einer anderen Religion sind, als mit jemandem, dem Religion gar nicht wichtig ist. Und da haben wir es geschafft, in vielen Bereichen ein bisschen dieses Wir- und das Ihr-Gefühl zu verschieben. Weil wer ist jetzt wir, wenn ich mich eigentlich mit dem viel eher identifizieren kann als mit mir oder mit uns. Und das Wichtigste an dieser ganzen Methodologie oder an diesem Programm war dann, Kleingruppen zu bilden, die von Montag bis Sonntag miteinander jeden Tag gearbeitet haben. Das heißt, du hast sie von Montag früh zumindest einen Halbtag zusammengesetzt, wenn wir nicht gerade nach Srebrenica gefahren sind in Bosnien, das halt den ganzen Tag gedauert hat, oder eben ein KZ besucht haben. Und in diesen Kleingruppen haben sie, egal wie diese Kleingruppen eigentlich tituliert waren oder eigentlich genannt wurden, und das hatte viel damit zu tun, wer die geleitet haben. Wir haben immer einen Juden und einen Muslim genommen, die dann diesen Kleingruppen vorgesessen sind. Und manche hatten halt eine Expertise in Demokratie und dem Schaffen von Demokratie. Andere hatten eine Expertise darin, wie man Jugendorganisationen leitet, und haben so auch ihre Komiteeerfahrung aufgebaut, also haben diese Kleingruppen auch mit dieser Expertise versucht auszustatten. Aber einfach diesen Raum zu haben, diesen sicheren Raum, der sich wiederholt hat, wo man den anderen näher kennengelernt hat, ein bisschen was über ihn erfahren hat, am nächsten Tag die Möglichkeit hatte, vielleicht auch ein bisschen mehr zu sagen, weil man gemerkt hat, das war in Ordnung. Die zwei Leiter der Gruppe auch gezeigt haben, wie die miteinander umgehen. Dadurch, dass sie bei uns aus dem Team gekommen sind, haben sie natürlich eine gewisse Strahlkraft gehabt, weil sie schon seit einem Jahr miteinander gearbeitet haben. Und in dem Prozess den Teilnehmern wirklich die Privatsphäre zu geben, aus dieser Scham und aus diesem Schock und aus dieser Realisation einmal rauszukommen, ich habe wirklich viel nicht gewusst. Und ich habe wirklich viel geglaubt, was einfach problematisch war. Und in diesen Kleingruppendynamiken haben wir das eigentlich sehr gut aufschlüsseln können. Wir sind dann schon fast mit der Woche am Ende gewesen und haben uns dann noch ganz, ganz wichtig zu Herzen genommen. Das ist auch in den ersten Jahren entstanden, dass wir den Nahostkonflikt und den israelisch-palästinensischen Konflikt ganz, ganz bewusst und auch in der Wichtigkeit, die er für diese Beziehung zwischen diesen beiden Gruppen hat, ansprechen. Und haben dem meistens einen ganzen Tag gewidmet, wo wir in der Früh schon in diesen Kleingruppen die Leute darauf vorbereitet haben, dass das jetzt passieren wird heute. Auch die Möglichkeit hatten, dadurch den Rest der Woche, wenn das Bedürfnis da war, darüber zu reden oder das auch eskalieren zu lassen, immer wieder sagen konnten, warte noch, wir haben wirklich dafür einen ganzen Tag vorbereitet. Und wenn das dir dann nicht reicht, dann können wir weiterschauen. Und haben dann Gäste eingeladen aus der Region, die aus so einer extremen Erfahrung herausgekommen sind, dass sie einfach ein unglaubliches Totschlagargument hatten, warum sie miteinander reden. Also das waren Leute, die entweder Familienmitglieder in diesem Konflikt verloren haben, lost loved ones, also wirklich Geliebte verloren haben, Söhne, Töchter, Väter, Brüder, Mütter, und andererseits Organisationen, die mit Waffengewalt gegeneinander gekämpft haben und dann die Waffen haben ruhen lassen und in einen Dialog eingetreten sind. Und das war eine unglaubliche Kraft, weil wir diese Gastredner vorne haben sitzen hatten und die natürlich in diese Gruppe von Menschen geschaut haben und gesagt haben, so, wir reden miteinander und wir finden es wichtig, dass wir miteinander reden, obwohl uns das passiert ist. Was ist euer Grund, dass ihr nicht miteinander redet? Wie gravierend, wie schlimm kann der Grund für euch sein, dass ihr sagt, nein, das Gespräch möchte ich nicht mehr haben deshalb? Und das war für uns alles, was wir gebraucht haben, um die Leute zumindest so weit zu bringen, im Nahostkonflikt, im israelisch-palästinensischen Konflikt, zu sagen, okay, wir sind nicht einer Meinung, was diesen Konflikt betrifft. Wir sind oftmals nicht einer Meinung, was die Details dieses Konflikts betrifft, das vom Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge bis hin zu, wo die Nationalgrenzen gezogen wurden. Aber Plastik im Mittelmeer bekämpfen klingt wie ein sinnvoller Plan gemeinsam. Ein Kunst- und Kulturprojekt zu machen, wo man behinderte Künstler im eigenen Bezirk unterstützt, ist eigentlich eine fantastische Idee. Und da könnten wir eigentlich auch unsere Ressourcen zusammenlegen. Für Obdachlose zu arbeiten in unserer Region ist eigentlich eine sinnvolle Idee. Und weil du das eh schon machst und ich das auch eh schon mache, aufgrund unserer Differenzen zum Nahostkonflikt zu sagen, wir machen es nicht, macht irgendwie keinen Sinn. Hm.
Und wie war das für dich, so diesen Menschen zuzuhören, die da direkt aus den Konfliktregionen kommen und dann auch so diese, meine nicht diesen Hass zwischen den Gruppen oder diese wir und ihr Unterteilung irgendwie geschafft haben, hinter sich zu lassen?
Es ist unglaublich, ich würde nicht mal sagen, beeindruckend, es ist viel mehr. Es erschlägt einen an menschlicher Größe, die diese Menschen zu leisten imstande sind. Also es ist unbeschreiblich für mich, so eine emotionale Erfahrung durchzumachen und dann im Umkehrschluss zu sagen, wir müssen deshalb noch mehr es schaffen, miteinander klarzukommen. Wir müssen deshalb die Situation lösen, weil ich möchte nicht, dass das noch einmal jemand anderem passiert. Das ist eine menschliche Größe, wo ich überzeugt davon bin persönlich, dass es solche Menschen sind, die an die Macht gehören und an die Schaltflächen unserer Gesellschaften. Weil wenn du das geschafft hast im persönlichen Prozess, dann bist du ein Experte auf wahrscheinlich den meisten Gebieten, die wir heutzutage brauchen.
Und hast du so in deinem Engagement das Gefühl, wir tun da langsam über viele Jahre mit Tropfen hantieren und dann kommt so das Attentat der Hamas letztes Jahr und dann der Gaza-Krieg und quasi die schütten jetzt das ganze Meer wieder aus.
So. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Wir haben früher immer sehr verzweifelt versucht, das zu romantisieren und gesagt, ja, wenn du halt ein Schmetterling bist, der einen Tropfen Wasser hat und in Richtung eines Waldbrand fliegst, was ist jetzt die Konsequenz des Ganzen? Also entscheidest du dich abzudrehen, weil der eine Tropfen wird es nicht löschen und du wirst wahrscheinlich das nicht unbeschadet überstehen? Oder organisierst du dir eine Armee von Schmetterlingen? Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es vielleicht an der Zeit ist, zumindest damit anzufangen, mehrere Tropfen zu organisieren, und es ist am Schluss nur eine Frage der Menge. Man kann diesen Waldbrand sehr wohl löschen, wenn man genug Wasser findet. Das Problem an dem Ganzen, und jetzt kommen wir schon ans Eingemachte, ist, dass wir können auf der Konferenz das alles leisten. Wir können dann, um das noch abzuschließen, die Konferenz hat immer aufgehört damit, dass wir eben dann, was kann dieser Hass bewirken im Endextrem, und da ist der Holocaust und was in Srebrenica damals in Jugoslawien passiert ist, eben das beste Beispiel dafür gewesen. Und dann nach all diesen Erfahrungen, diesen persönlichen Erfahrungen mit dem anderen, denn nur diesen Schmerz zu teilen, also einen Menschen, den man jetzt als belesenen Experten oder auch talentierten Redner kennengelernt hat über diese Woche, mit dem man emotional gestritten hat über Themen, dann einfach zu sehen, wie der seine Stärke verliert und einfach zusammenbricht emotional und einfach mal weint, weil das, was er dort erlebt, einfach unbeschreiblich ist. Und in dem Moment hinzugehen und ihn zu umarmen und ihm auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich bin da, ich höre dich, ich verstehe dich. Oder vielleicht verstehe ich es auch nicht, aber ich sehe dich. Und das geht mir nahe, wie es dir gerade geht. Dieser letzte Komponente war so der abrundende Abschluss, der die Menschlichkeit und die persönliche Beziehung der Leute vor alles andere gestellt hat. Und auch dieser menschlichen Komponente die Kraft gegeben hat, diese anderen Einflüsse zu überstehen. Das war aber jedes Mal nur ein Funken. Und du kannst 10 Jahre lang diesen Funken kontinuierlich einmal im Jahr erzeugen und sehr stolz darauf sein, dass du diesen Funken erzeugst. Aber wenn sich dann niemand um dieses Feuer kümmert, wenn da keine Steine drumherum gelegt werden, wenn da nicht mal nachgelegt wird, alle paar Stunden, dann wird dieses Feuer ausgehen. Und wir sind, genauso wie wir stolz sind auf das, was wir geleistet sind, sind wir dementsprechend frustriert und traurig, dass die Wichtigkeit dessen, was wir dort erlebt haben, nie möglich war, der Breite so klar zu machen, dass wir die Unterstützung bekommen hätten, das auf einer Größe und auf einem Level auszubauen, das dem Problem gerecht wird. Und da ist Gaza, der Krieg jetzt, das Attentat am 7. Oktober, eine zu starke Gegenkraft, um Menschen, die vor 8 Jahren mal zu einer Konferenz gekommen sind, wirklich so zu immunisieren, dass sie nicht davon berührt werden. Ich glaube, ich bin immer noch davon überzeugt, dass die anders reagieren, als wenn sie nicht auf dieser Konferenz gewesen wären. Aber diese Leistung oder diese Vorarbeit nicht zu nutzen, und im Jahr über das zu fördern oder zu unterstützen, das zu finanzieren, das als staatliche Organisation oder als internationale Organisation zu erkennen und zu adoptieren, das habe ich in den 10 Jahren nie verstanden.
Ja. Aber wenn du sagst, man muss irgendwie Steine ums Feuer legen oder immer wieder dafür sorgen, dass sich das Feuer von selbst aufrechterhält und nicht immer nur mit Funken arbeiten, heißt das dann irgendwie so, bis die politisch Verantwortlichen auf beiden Seiten irgendwie, hat es ja schon öfter gegeben in der Geschichte, arge Konflikte, wo sich die Seiten gehasst haben und irgendwie, keine Ahnung, in Nordirland hat man es dann auch geschafft oder in Südafrika. Also solange es nicht irgendwie eine Zwei-Staaten-Lösung oder irgendeine politische Lösung für diesen Konflikt gibt, solange kann man nur sein Möglichstes tun und ein paar Funken oder ein paar Schmetterlinge mit Tropfen, besser als keine.
Nein, man kann sehr wohl das 50-fache tun, aber man muss dafür bezahlt werden. Und die Gesellschaft muss verstehen, dass das gefördert gehört. Und man kann nicht unabhängig bleiben, um einen sicheren Raum zu schaffen, wo dann Menschen aus beiden Seiten kommen, weil sie auch das Gefühl haben, man hat dort eine Chance, unabhängig und sicher in diesen Dialog einzutreten und dann das Ganze auf einem kleinen NGO-Niveau halten. Dann wird es nicht funktionieren. Wir haben die Lösungsansätze, die zumindest was verändern könnten im Moment. Und das ist eine Muslim Jewish Alliance als Dachorganisation, die dann Alumnis unterstützt, die in ihren lokalen Städten und Kommunen Projekte gemeinsam entwickeln und durchsetzen. Die Seed Funding, also Initialfinanzierungen zur Verfügung stellt für kleine Projekte, die länderübergreifend funktionieren in Europa. Die Jugendorganisationen gründen und Thinktanks gründen, gemeinsam Behindertenprojekte schaffen. Also die Möglichkeiten von Buchclubs zu Boiler Rooms bis hin zu Festivals oder Arbeiten mit Pensionisten sind grenzenlos. Wenn endlich die Förderer verstehen würden, dass es eben auch gefördert gehört. Und da ist es natürlich problematisch, weil die muslimische Seite sagt, wieso sollen wir das jetzt fördern als Einzige? Wir sehen ja nicht mal das Problem jetzt so richtig ein. Die jüdische Seite genauso. Wieso sollen wir das jetzt fördern? Gibt ja eigentlich das Problem gar nicht so, wie du uns das jetzt erklärst. Und die Mehrheitsgesellschaft sagt, ja, warum sollen wir uns denn darum kümmern, wenn die zwei seit, ich weiß nicht wie lange, nicht mehr miteinander können.
Ja. Glaubst du, dass Österreich und Deutschland da einerseits mit der Geschichte mit dem Holocaust, aber auch mit vielen EinwandererInnen aus muslimischen Ländern da irgendwie eine besondere Verantwortung hat, weil es ja oft wirklich so, dass also in vielen muslimischen Ländern keine Juden mehr gibt, was eh furchtbar genug ist. Aber ist das irgendwie so mit der historischen Verantwortung und auch mit dem Status quo, dass einfach auch viele Muslime mittlerweile zu Österreich dazugehören, auch wenn das Teile der Bevölkerung noch immer nicht ganz
so ist? Ja, und es ist vor allem auch die Diskussion von Prävention. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die Diskussion ähnlich ist wie damals die Diskussion zur Drogenprävention, wo eben erst einmal den Leuten klargemacht werden musste, dass in die Schulen gehen und mit Schülern über dieses Thema reden ist genauso wichtig, wie dann am Schluss mit den Leuten im Gefängnis zu arbeiten. Da kann eben sehr viel früher angesetzt werden. Und zum Beispiel gibt es fantastische Projekte in der Schweiz oder auch in Wien und in Österreich, wo junge Muslime und Juden gemeinsam in Schulen gehen und Fragen beantworten und sich präsentieren. Also da einfach ein gewisse, natürlich soll es eigentlich von den beiden Seiten ausgehen. Natürlich werden die Gefragten zu sagen, wir erkennen unsere Problematik und wir tun was dagegen. Aber solange sie es nicht tut, wäre es wünschenswert, das Problem präventiv, zumindest in derselben Intention und genauso stark anzugehen, genauso wichtig anzugehen, wie das andere Probleme, wie, ich weiß nicht, ob es dasselbe Ausmaß hat wie Klimawandel jetzt für alle, aber in der Prävention ist es dasselbe Konzept. Mhm. So früh anzusetzen, dass man Menschen schon so sensibilisiert miteinander, dass der Hass nicht mehr entstehen kann. Weil wenn du einen Freund hast auf der anderen Seite, wenn du einen Menschen findest, den du wirklich magst, aufgrund seiner Menschlichkeit, mit dem du einfach schöne Zeit verbringen kannst, der eine Bereicherung für dein Leben ist, dann wird es immer schwieriger, die Gruppe, zu denen der Mensch gehört, zu verallgemeinern. Ja. Und zu sagen, die sind alle so. Weil du weißt, es stimmt ja nicht. Du hast ja den einen Freund. Dann kannst du dir noch einreden, er ist die Ausnahme, bis er dir den zweiten Freund vorstellt, der auf einmal genauso leiwand ist. Und dann hast du den Salat.
Und du wünschst dir von der Politik in Österreich und in Deutschland im Bildungssektor mehr Initiativen, Fördergeld für Vereine, weil vermutlich, auch wenn du sagst, die beiden Seiten könnten mehr tun, also die Konfliktparteien, wenn es Fördergeld gäbe, wird wahrscheinlich auch mehr in
Schuss. Jetzt die Diskussion ist wirklich bezeichnend dafür, weil wir oft gefragt wurden in den letzten Monaten, ja, was können wir jetzt machen? Was können wir jetzt ins Leben rufen? Und meine Antwort immer darauf war, du kannst in einem Waldbrand keine Feuerwehrstation bauen. Das ist einfach größenwahnsinnig. Oder in einem Tornado eine Brücke bauen. Das wird wirklich schwierig. Man kann es versuchen, aber es wird wirklich schwierig. Was du machen kannst, sind die bestehenden Brücken so zu festigen, dass sie den Tornado aushalten. Oder in dem Waldgebiet genügend Feuerwehrstationen zu haben, dass wenn es dann brennt, was wir ja wissen, dass das kommen wird, genügend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, um diesen Brand zumindest mäßig zu löschen. Also da so vorauszudenken und dann nicht immer zu sagen, oh hoppala, jetzt eskaliert aber der Nahostkonflikt, das haben wir ja alle wirklich nicht kommen sehen können, ist halt eine schwierige Herangehensweise.
Hast du zum Schluss noch an meine HörerInnen und auch mich, wo die meisten, genau wie ich, weder Muslim noch Jude sind, etwas zu mitgeben? Man schaut da auch verzweifelt zu. Mein Umgang ist ein bisschen, ich versuche mich damit zu beschäftigen und Bücher zu lesen, weil ich mir so irgendwie die Welt erschließe. Aber wie, du schaust ja auch ähnlich machtlos zu. Kann man irgendwie diesen Prozess unterstützen, wenn man sich einsetzen möchte?
Ja, man kann die unterstützen, die sich diese Expertise geschaffen haben und die seit Jahren sowohl in Israel und in den Palästinensergebieten als auch in Europa wirklich überzeugende Friedensarbeit leisten. Und es gibt diese NGOs und es gibt diese Organisationen. Vielleicht können wir auch gemeinsam für deine Hörer eine Liste erstellen, so wie es das auf CNN gibt, wo man dann Organisationen hat, denen man spenden kann in der einen oder anderen Naturkatastrophe. Aber es gibt diese Persönlichkeiten und Organisationen, die wirklich über Jahre hinweg eben das gelernt haben, was wir nicht wissen. Wie man jetzt da im Detail vor Ort oder auch in Europa am besten damit umgeht und die zu unterstützen, denen das Leben leichter zu machen. Das ist, glaube ich, die größte Chance. Und auch nicht immer zu versuchen, das Ganze lösen zu müssen. Also auch einfach mal zu verstehen, dass es vielleicht einfach nur darum geht, einen schönen Moment zu erzeugen, anstatt einen jahrzehntelangen Konflikt zu beenden. Und wenn der eine schöne Moment dann in einen zweiten schönen Moment endet und wird dadurch eine gewisse Dynamik hineinbekommen, dass eben schöne Erfahrungen gemeinsam gemacht werden können, dann glaube ich, gibt's eine Chance. Aber es gab jetzt 50 Jahre, wo Menschen die Chance hatten, was zu zerstören. Und zu zerstören ist immer sehr viel einfacher, als was aufzubauen. Es wird eine harte Arbeit werden für uns, das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Und vorgestern war viel zu spät anzufangen. Und wenn wir in Pension gehen, werden wir wahrscheinlich noch viel, viel, viel zu tun haben. Aber es gibt halt nur zwei Menschen auf dieser Welt, zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die glauben, dass es zwei Arten von Menschen auf dieser Welt gibt, und die anderen.
Lieber Ilja, danke für deine Zeit.
Vielen, vielen Dank.
Was nehme ich mir mit? Erstens, fehlender Kontakt zementiert Klischees. Wer Menschen nur aus Erzählungen oder Filmen kennt, bekommt Bilder im Kopf, die wenig mit der Realität zu tun haben. Menschen an einen Tisch zu bekommen, löst nicht von alleine und automatisch alle Probleme. Da braucht es viel mehr. Aber Begegnungen im richtigen Rahmen helfen dabei, Vorurteile abzubauen. Zweitens, Dialog gelingt nicht von alleine. Er muss gestaltet und zuerst muss, ganz wichtig, Vertrauen aufgebaut werden. Wie der Prozess bei Ilja. Zuerst wird etwas gemeinsam gelernt und dann an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet. So entsteht Vertrauen. Dieses Design macht aus Fremden dann am Ende manchmal tatsächlich Partner. Drittens, Ehrlichkeit hilft, auch wenn sie manchmal peinlich oder schockierend ist. Die Methoden, die Ilja verwendet, zeigen, dass es manchmal entwaffnend wirken kann, wenn man Vorurteile einfach offen, radikal, ehrlich ausspricht. Und in der Gruppe, wo man vielleicht jemandem gegenüber sitzt, den dieses Vorurteil betrifft, merkt man dann sehr schnell, wenn man es ausspricht, dass diese Vorurteile sehr oft einfach nur Projektionen sind. In den Runden, die Ilja organisiert, beginnen die Leute dann oft zu lachen, weil das so peinlich ist. Und in diesem gemeinsamen Lachen entsteht schon so etwas wie eine erste gemeinsame Verbindung und neue Erzählung.
Und jetzt noch das Outro von mir. Ich bin die Mitzi, Hörerin des Monats und Lehrerin an der HTL Braunau in Oberösterreich. Mit unseren vierten Klassen besuchen wir Geschichte-Lehrkräfte regelmäßig die Gedenkstätte Mauthausen. Dieses Jahr habe ich zur Vorbereitung die Folge 346 »Erklär mir das Leben im KZ Mauthausen« mit Alexander Brenninger mit den Jugendlichen im Unterricht gehört. Für die 18-Jährigen war das wirklich eine starke Erfahrung, weil Geschichte ist plötzlich nicht mehr nur Zahl und Fakt, sondern eben echtes Leben und echte Schicksale. Das hat viele bewegt, auch mich. Danach haben wir im Unterricht und auch vor Ort in der Gedenkstätte Fragen diskutiert, die sonst vielleicht nie gestellt worden wären. Für mich zeigt das, wie kraftvoll Podcasts im Unterricht sein können und wie wichtig Bildung ist, damit Erinnerung lebendig bleibt. Deshalb empfehle ich euch die Folge 346. Sie ist nicht immer leicht, aber sie macht klar, warum Erinnerungskultur unverzichtbar ist. Zum Schluss noch die Credits, ohne die dieser wunderbare Podcast nicht möglich wäre. Valentina Pfattner und Thomas Pelkmann arbeiten im Hintergrund professionell mit. Die Audio- und Videoproduktion übernimmt Sissi Grant und dass es Werbung im Podcast gibt, dafür sorgen Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die hier Werbung schalten. Kleinere Buchungen könnt ihr direkt auf erklärmir.at/Werbung machen. Und ein besonders großes Dankeschön gilt allen UnterstützerInnen. Ihr helft mit, dass es Erklär mir die Welt weiterhin gibt. Wenn ihr Lust habt, Teil davon zu sein, erklärmir.at/support. Es tut nicht weh, ich verspreche es. Ich bin auch eine davon. Schließlich profitieren mein schulisches Umfeld und ich enorm. Auf ganz bald, eure Mitzi.